Ich habe noch eine Kleinigkeit, die ist mir vor einiger Zeit, habe ich da mal irgendwo gelesen, dass der Feldhase zu den bedrohten Arten gehört. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch wirklich schade, wenn der Hase aussterben würde. Also wenn wir ihn nur noch in Albrecht Dürers Zeichnung sehen könnten. Also, da wäre es mir doch schon lieber, dass der Osterhase ausstirbt. Dem würden wir doch keine Tränen nachweinen, oder? Okay. Ostern, das Fest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus aus den Toten. Ein Geschehen, das unserer Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung überhaupt erst ein Fundament gibt. Ja. Wenn er auferstanden ist, dann werden wir auferstehen. Auferstehen ist die Antwort Gottes auf den Tod. Im Frühling stellte sein ja die Natur bildhaft vor Augen. Martin Luther, der soll gesagt haben, unser Herr hat die Zusage der Auferstehung nicht nur in Bücher geschrieben, sondern auf jedes Blatt im Frühling. Und da ist was dran, oder? Ich meine, ich sehe so immer unsere Büsche da am Haus rum und total kahl, furchtbar. Ja, aber wenn ich nicht genau hinschaue, sehe ich schon die Knospen und es wird nicht mehr lange dauern und dann wird das grün sein, wunderbar. Das ist irgendwie auch ein Bild von Auferstehung. Man meint alles weg und dann alles noch viel besser. Predigttext habe ich den 1. Korinther, Kapitel 15, genommen. Ja, das geht hier zunächst mal ab Vers 12 bis 20, aber lasst immer euren Finger drin, denn ich werde die weiteren Teile noch nach und nach lesen. Ich lese nicht alles am Anfang, dann hat man das nachher nicht mehr im Kopf. Ich lese es dann später. Ich werde einfach sagen, dann Vers so und so, und dann ist immer das hier gemeint. Also 1. Korinther, ne, das weiß ich. Erste Korinther 15, ab Vers 12. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind euch auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Erstling der Entschlafenen. Ich habe hier fünf Punkte und der erste Punkt, den habe ich so überschrieben. Die Auferstehung Jesu ist die Voraussetzung für unsere Auferstehung. Was sagt Paulus in dem eben gelesenen Text? Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist auch euer Glaube vergeblich. Ja, noch mehr, dann sind wir verloren. Und das richtig verstehen zu können, müssen wir uns erst vor Augen führen, was die Auferstehung Jesu für uns bedeutet. Nehmen wir an, der Herr Jesus wäre zwar für uns ans Kreuz gegangen, aber er wäre nicht auferstanden. Dann hätte er auf jeden Fall für unsere Sünde bezahlt, die Strafe auf sich genommen, nur hätte das dann keine Konsequenz für uns. Es würde bedeuten, dass wir immer noch geistlich tot und nicht gerechtfertigt wären. Wir hätten also keine Hoffnung über den Tod hinaus. In Römer 4, 25 heißt es von Jesus, dass er um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Weil ohne Auferweckung Jesu, kann man sagen, gibt es keine Rechtfertigung. Das ist also hier geknüpft mit der Rechtfertigung, die Auferweckung. Und er ist auferweckt worden, deswegen konnte er bei unserer Wiedergeburt sein heiliges und gerechtes Leben schenken. Und Gott sieht, wenn er uns anschaut, dann sieht er nicht unser Adamsleben, das wir von unserer Geburt her schon hatten, sondern dann sieht er das Christusleben, das vollkommen ist, und nicht nur vollkommen ist, sondern das dem auch nicht nachgesagt werden könnte, dass da früher mal irgendwas war. Gar nichts war. Davon keiner Sünde weiß man und sieht man noch irgendetwas in diesem Leben. Christus hat nie gesündigt, also kann sie auch nicht sein. Und das ist sein Leben, was er uns mitgeteilt hat. Das ist ein entscheidender Grund, warum die Auferstehung eben für uns so wichtig ist. Ohne sie hätten wir kein ewiges Leben und keine Hoffnung auf den Himmel. Vers 20, nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Es gibt dafür, dass Jesus auferstanden sein muss, geschichtswissenschaftliche Beweisführung. Auch Paulus bringt in den ersten 8 Versen unseres Kapitels Beweise an. Mir geht es jetzt aber weniger um eine Beweisführung, zumal ja wohl alle hier, nehme ich fast an, fast alle jedenfalls in diesem Raum sowieso schon dran glauben, dass Jesus auferstanden ist. Ich möchte vielmehr darauf eingehen, wie wir uns unsere Auferstehung vorzustellen haben. Wird ja auch von unserem Predigttext, wie wir sehen werden, wenn wir weiterlesen, behandelt. Mein zweiter Punkt hier, ist unsere Auferstehung ein geistliches oder ein leibliches Geschehen? Also anders gesagt, werden wir nur als Geister auferstehen oder werden wir einen Leib haben? Wird Gott einen ganz neuen Leib erschaffen oder wird unser alter Leib, der ins Grab gelegt wurde, wieder lebendig werden? Was für einen Leib werden wir haben? Wie wird er beschaffen sein? Es gibt Hinweise, einige Hinweise in der Schrift, dass die Auferstehung eine leibliche sein wird. Und das ist auch anerkannte Lehre eigentlich in so ziemlich allen christlichen Denominationen. Das leere Grab ist der Beweis dafür, dass der Auferstehungskörper Christi derselbe Körper war, der am Kreuz gestorben ist. Würde Auferstehung die Schaffung eines neuen Leibes bedeuten, dann wäre der ursprüngliche Körper von Christus im Grab geblieben. Oder? Klar. Er kann ja nicht mit zwei Körpern leben. Das ist also schon mal ein wesentlicher Grund auch, um das zu begründen, dass es eine leibliche Auferstehung gibt. Als Jesus nach seiner Auferstehung zu seinen Jüngern sagte, ich bin's, betonte er, dass er die Person war, Geist und Körper, die ans Kreuz gegangen war. Seine Jünger sahen die Wunden der Kreuzigung, unverkennbare Beweise dafür, dass es derselbe Körper war. Jesus sagte einmal, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und Johannes stellt klar, dass Jesus damit mit diesem Tempel seinen eigenen Körper meint. Der Körper, der auferstanden ist, war der Körper, der zerstört worden war. Im Bekenntnis von Westminster, einem der großartigsten Glaubensbekenntnisse des christlichen Glaubens, heißt es, ich zitiere, dieselben Körper der Toten, die in das Grab gelegt wurden, werden wieder für immer mit ihren Seelen vereint und durch die Macht Christi auferweckt. Jede Auffassung über das Leben nach dem Tod, das sich mit weniger als einer körperlichen Auferstehung zufrieden gibt, einschließlich Reinkarnation oder Seelenwanderung, ist eindeutig unchristlich. Doch auch Christen haben Mühe mit der Tatsache, dass wir materielle Körper haben werden. Es gibt dafür auch durchaus nachvollziehbare Gründe. Wenn es in der zitierten Aussage heißt, dieselben Körper der Toten, dann heißt das nicht, dass alle Auferstandenen so aussehen, wie sie bei ihrem Tod aussahen. Das wäre ja schrecklich, oder? Also, das möchte ich jetzt gerne eurer eigenen Fantasie überlassen, euch das vorzustellen, ja? Also, mir ist da einiges eingefallen. Ich meine, von all dem, was letztlich seinen Ursprung in der Sünde Adams hatte und deren körperlichen Folgen eben noch, das ist eben Krankheit, Alterung, Tod, Verwesung, all das werden wir nach der Auferstehung nichts mehr sehen. Man wird nach der Auferstehung nicht nach seinem Rollstuhl suchen müssen. Wäre der Sündenfall nicht passiert, würden Adam und Eva noch leben, ohne gealtert zu sein. Und ich sage auch noch etwas weiteres, steht nicht in der Bibel, aber das ist meine Überzeugung, weil es in den Zusammenhang gehört. Säuglinge, ja sogar abgetriebene Föten, werden auf ewig bei Jesus sein. Aber doch nicht als Säuglinge. Nimmer, sondern als die Menschen, die sie wären, wenn sie das von Gott vorgesehene Alter erreicht hätten. Gott hat ein Bild für jeden als Individuum geschaffen, von Gott schon vorhergedacht, so will jetzt Gott diesen Menschen haben. Und da ist alles gut, ne? Und das ist so das perfekte Bild von uns. Und das wird er herstellen bei der Auferstehung. Wir haben das nicht jetzt. Also auch, da brauchen wir gar nicht in den Spiegel gucken, wir haben es nicht. Okay? Also, das sagt uns doch einiges schon mal und kann uns auch versöhnen mit diesem Gedanken, ja, dass wir leiblich auferstehen. Ein wesentlicher Grund, warum wir nach der Auferstehung einen Körper brauchen, ist ja der Ort, an dem wir leben sollen. Wo sollen wir denn leben nach der Auferstehung? Gut, ja. Die meisten denken im Himmel. Nein, auf der Erde. Ja. Zunächst einmal werden wir 1000 Jahre lang auf der alten, durch Christus aber erneuerten Erde leben. Und danach werden wir für ewig auf einer neu geschaffenen Erde leben. Eine neue Erde, ein neuer Himmel. Der amerikanische Theologe Anthony Hogemas sagt, auferstandene Körper sind nicht dafür gedacht, im Raum zu schweben oder von Wolke zu flattern. Sie verlangen nach einer neuen Erde, auf der sie zur Verherrlichung Gottes leben und arbeiten. Die Lehre von der Auferstehung des Körpers ist ohne die Lehre von einer neuen Erde tatsächlich völlig sinnlos. Gibt vielleicht was zum Nachdenken. Okay, der dritte Punkt, die Auferstehung Jesu ist ein Beispiel für unsere Auferstehung. Ich lese weiter in unserem Text, und zwar Ah, ich habe dein Ding rausgetan, super. Aha. Erster Korinther 15. 1. Korinther 15 und da ab Vers 35. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen? Und was für ein Leib sollen sie, mit was für einem Leib sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwa vom Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Also ich denke, hier ist das so in etwa drin, was ich gesagt habe. So, also nicht reine Erfindung. Okay, dritter Punkt, die Auferstehung Jesu ist ein Beispiel für unsere Auferstehung. Da wäre es gut, wenn wir noch die Verse 42 bis 49 dazu nehmen. 42, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unsterblichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Klingt alles ein bisschen schwierig, gell? Ja, eben. Aber das verständlich zu machen, dazu bin ich ja da. Ich hoffe, das gelingt einigermaßen. Auf jeden Fall ein weiterer Grund dafür, warum die Auferstehung Jesu für uns so wichtig ist, ist die Tatsache eben auch, dass die Auferstehung Jesus, man kann sagen, der Prototyp für unsere eigene Auferstehung ist. Ja, diese Auferstehung, das ist ein gewaltiges Wunderwerk Gottes, ja, das der Erschaffung des Universums gar nicht nachsteht. Ja, dieses Werk Gottes konnte nur über einen Menschen verwirklicht werden, der völlig sündlos war. Jesus Christus ist deshalb der Erstling der Entschlafenen. So haben wir es in Vers 20 gelesen. Wie in Adam alle sterben müssen, werden alle, die in Christus sind, lebendig gemacht werden. Ja, in Adam heißt, das ist nur das Natürliche. Kein geistliches Leben, nur das Natürliche. Und wir wissen, wo das endet. Wenn dieser Mensch nicht herausgeht aus diesem Zustand und Christus in sein Leben hineinlässt. In Adam müssen wir alle sterben, aber in Christus werden wir alle lebendig gemacht. Erst ist Christus auferstanden, dann werden wir auferstehen und wenn er wiederkommt und alle die, die in Christus entschlafen sind oder noch leben, die werden mit ihm in den Himmel entrückt. Darüber habe ich vor ein paar Wochen gepredigt. Da ging es ja um die Entrückung. Aber wie wird unser neuer Leib beschaffen sein? Philipper 3, Vers 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird. so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Unser neuer Leib wird dem Leib Jesu nach seiner Auferstehung entsprechen. In seinem Auferstehungskörper lebte Jesus ja noch 40 Tage auf der Erde. Und er zeigte uns und den Jüngern, wie wir als auferstandene Menschen leben werden. Und wo wir leben werden, auf der Erde nämlich. Wie Jesus auferweckt wurde, um auf die Erde zurückzukommen und dort zu leben, so werden auch wir auferweckt werden, um auf die Erde zurückzukommen und dort zu leben. Er wird 1000 Jahre lang auf der Erde sein, zum Segen der Menschheit, als Herr der Herren und König der Könige, zu leben und auch zu herrschen. Das wird eine grandiose Zeit, wenn man sich vorstellt, wie kaputt diese Erde sein wird nach dieser Zeit der großen Trübsal, wo so viel Schlimmes geschieht und sicher auch Atombomben, alles kommt da zusammen und allein die Katastrophen, die Gott selbst bewirkt. Ja. Es wird vieles, vieles kaputt sein, aber der Herr Jesus wird mit seiner Kraft und seinem Wesen, er wird das völlig neu wiederherstellen können. Und die Menschen werden begeistert sein, auch die, die nicht geglaubt haben. Die sind in diesem Reich. Okay. Wie Jesus also auferweckt wurde, um auf die Erde zurückzukommen, dort zu leben, so werden wir auch auferweckt werden. Der auferstandene Jesus wanderte mal mit zwei Jüngern nach Emmaus. Sie haben ihn nicht als ihren Herrn erkannt zunächst. Sie stellten ihm viele Fragen. Er erklärte ihnen, was sie nicht verstanden hatten. Er vertiefte ihr Verständnis in Bezug auf die Heilige Schrift. Sie sahen nichts Besonderes an ihm, dass ihn irgendwie darauf hinweisen könnte, dass er der Auferstandene ist. Ja? Bis dann beim Brechen des Brotes ihnen die Augen aufgetan wurden, Lukas 24:31. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Das Entscheidende ist dabei, dass sie den auferstandenen Jesus als normalen, gewöhnlichen Menschen gesehen haben. Seine Fußsohlen, die schwebten nicht 5 Zentimeter über dem Boden oder so. Ja, er wanderte wie jeder andere Mensch. Einmal stand er früh am Morgen in einiger Entfernung am Ufer. Er stand da, rief den Jüngern etwas zu. Die Jünger hörten die Stimme, aber sie hatten keinen Zweifel daran, dass es sich um eine menschliche Stimme handelte. Ein andermal erschien Jesus plötzlich in dem Raum, in dem sich die Jünger trafen, obwohl die Türen verschlossen waren, plötzlich da. An anderen Stellen war er plötzlich weg. Ja, und dann hat er ihnen ja auch Beweise gegeben, dass er kein Geistwesen ist. Denn an sowas denkt man automatisch, oder? Ein Geistwesen, ja gut, der durchdringt die Wände und kann da irgendwie reinkommen. Nein, er war kein Geistwesen. Er hatte einen Körper. Vielleicht lesen wir dazu gerade mal den Text da in Lukas. Ja, nicht Lukas, Entschuldigung. Oder? Doch, Lukas. 24. Lukas 24, Vers 39. Seht, da, das sagt der Auferstandene zu seinen Jüngern, seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wabenhonig. Und er nahm es und aß vor ihnen. Das war der deutliche Beweis dafür, dass er eben kein Geist war, sondern ein Mensch mit Körper. Wie alle Menschen auch. Aber Jesus hatte eine Fähigkeit, die kein lebender Mensch hat. Er konnte plötzlich in einem fest verschlossenen Raum sein. Und er konnte plötzlich wieder weg sein. Er konnte das, noch einmal ganz klar, nicht, deshalb, weil er ein Geist gewesen wäre, nein. Ich meine, dass es eine gute Erklärung gibt. Natürlich müsste man da etwas Grundlegenderes haben, deshalb habe ich hier nicht den Raum. Und dann kann man vielleicht mal irgendwo einen Zusammenhang machen. Aber die Welt, in der wir leben, ist eine räumlich und zeitlich dreidimensionale Welt. Länge, Breite, Höhe oder Tiefe, drei Dimensionen, der Raum. Die Zeit, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, drei Dimensionen, dreidimensional. Und wir kennen nichts anderes als diese Dimension. Und wir meinen, es gibt nichts anderes. Aber eben, es gibt, und das wissen schon die Mathematiker schon lange, die rechnen nämlich nicht nur mit drei Dimensionen, die rechnen mit mehreren Dimensionen. Davon gehen die ganz selbstverständlich aus, dass es noch mehr Dimensionen gibt. Und wenn hier ein zweidimensionales Lebewesen auf dieser Welt leben würde, und es wäre Flachland, dann hätte ich als Dreidimensionaler gar kein Problem, irgendwo, wo immer der jetzt einen verschlossenen Raum hat, plötzlich da zu sein. Und ich hätte gar kein Problem, plötzlich weg zu sein. Für ihn unerklärlich. Für uns kann das zumindest eine Grundvorstellung vermitteln. Und diese Fähigkeit, die werden wir nach der Auferstehung auch haben, weil uns dann die Tür zum Himmel oder zur vierten Dimension offen steht. Vierter Punkt, der Tod hat für Gottes Kinder seinen Schrecken verloren. Verse 53 bis 56. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg, in den Sieg. Okay. Was kann der Tod uns schon anhaben? Für die, die durch das Blut Christi gerettet sind, wird der Tod nur eine Tür zum ewigen Leben sein. Dietrich Bonhoeffer, als er von den Nazis erhängt wurde, also kann man sagen, wenige Sekunden bevor er starb, er betete da laut, das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Sein Vertrauen auf Gottes Versprechung half ihm im Augenblick des Todes sicher. Wir sollen nicht den Tod verherrlichen, aber, und Jesus hat das auch nie getan, übrigens als bei Lazarus, nicht als Lazarus gestorben war, und Jesus erlebte dort ja auch das Leid der Menschen. Und da weinte er, weil er sich einfühlen konnte in diese Menschen und weinte. Und er grimmte auch im Geist. Der Tod ist schmerzlich, er ist ein Feind. Aber für Menschen, die Jesus kennen, ist der Tod der letzte Schmerz und der letzte Feind. Der Apostel Paulus schreibt, wenn aber dieses Verwesliche, haben wir gerade gelesen, Unverwesslichkeit anziehen und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Und dann kommt dieses herausfordernde, triumphale Wort, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Für uns nicht mehr der große Feind. In der Auferstehung wird das, was Verheißung war, unleugbare Tatsache. Der Tod wird seiner Macht beraubt und 1000 Jahre später bei der Neuschöpfung von Himmel und Erde wird er endgültig ausgeschaltet. Vorläufig aber steht zwischen Tod und Leben immer noch das Sterben. Und das Sterben kann uns schon mit Furcht erfüllen. Jeder muss hier durch, ja? Und zwar so, als wäre er der Erste und der Einzige, der jemals sterben würde. Keiner kann sich dabei auf die Erfahrung anderer stützen. Und er ist ganz allein. Oder nicht? Mit der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, da werden wir eines anderen belehrt. Da heißt es nämlich, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Lukas 16, 22. Der Theologe Adolf Köberle sagte, immer wenn ich über das Sterben nachdenke, ist mir der Bericht von Lazarus ein großer Trost. Ich werde tatsächlich von Engeln in die Gegenwart Gottes gebracht werden. Das ist göttliche Sterbehilfe. Wie Engel beim Todeskampf und bei der Auferstehung von Jesus Christus beteiligt waren, so werden die Engel auch uns im Sterben beistehen. Diese dienstbaren Geister, die uns auf Erden so oft beigestanden haben, werden uns auch im letzten großen Kampf zur Seite stehen. Paulus nennt den Tod den letzten Feind. Der Stachel des Todes ist durch das Werk unseres Herrn am Kreuz, durch seine Auferweckung entschärft. Der Weg durch das Tal des Todes ist allerdings immer noch von Furcht begleitet und birgt auch seine Geheimnisse. Aber, wie gesagt, Gott verspricht uns, Engel werden da sein, um uns zu helfen. Psalm 23, 4, und da kennen wir sicher auswendig. Wenn ich auch wandere im finsteren Todestal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Könnten Stecken und Stab, von denen hier der Psalmist so tröstlich spricht, können das Engel sein, die uns im Tal des Todesschattens zur Seite stehen, wer weiß. Vielleicht bist du niedergeschlagen, deprimiert, hast vielleicht den Eindruck, dass in deinem Leben ja gerade alles irgendwo quer läuft. Solche Phasen gibt es ja auch. Vielleicht hast du auch den Eindruck, dass dein Leben keinen Sinn macht, dass es hoffnungslos ist. Ja? Dann ist der Feind am Werk. Er möchte dir einflüstern, es ist doch alles sinnlos. Deine Lage wird nie besser. Dein Glaube ist vergeblich. Gott kümmert sich doch gar nicht um dich. Gib doch auf, wirf alles hin. So. Solche Gedanken, müssen wir wissen, die kommen von unten. Und wir dürfen ihnen keinen Raum geben. Was kann ich da raten? Schau bewusst hin zu Jesus Christus. Wisst ihr, was ich manchmal mache? So, wenn ich merke, da bin ich auf falscher Spur, da muss ich irgendwo eine Änderung machen. Ich stelle mir vor, wie so ein Film. Ja, man kann ja einen Film auch vor seinem inneren Auge ablaufen lassen, ja, indem man sich die Dinge einfach so vorstellt. Man stellt sich einfach eine Sache aus der Bibel, eine Geschichte vor, wo der Herr Jesus unterwegs war und Massen von Menschen sind ihm nachgelaufen mit allem Möglichen, mit Bahren und mit sie wurden getragen, alles Mögliche wurde getan, um ihn zu Jesus zu bringen und damit er heilen kann. Und was hat er getan? Das heißt, und alle Menschen wurden gesund gemacht. Alle, die da waren. Alle, das waren vielleicht 1000 Leute, gesund gemacht. Also daran liegt es nicht, an seiner Bereitschaft, uns zu helfen, liegt es überhaupt nicht. Aber es ist vielleicht jetzt einfach nicht dran. Es ist einfach nicht dran. Der Psalmist, der hat es ja so gesagt, Psalm 28, 7. Der Herr ist meine Stärke, mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Was sagt der Psalmist? Sagt er, auf ihn hat mein Verstand vertraut. Nein, mein Herz, sagt er. Ja? Mein Herz hat vertraut. Verstand muss auch sein, aber das reicht nicht. Mein Herz hat vertraut. Und der gute Hirte, das wissen wir, hat ja eine Rufnummer 52 15. Und mal wählen. Rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Die Hoffnung ist wichtig. Hoffnung gibt uns Kraft, über alle Notsituationen uns zu erheben, über den Berg der Probleme hinwegzuschauen auf den Herrn. Nun hat aber Gott verheißen, dass er uns nie über unser Vermögen versuchen wird. Wenn er uns Lasten auferlegt, dann, also wenn er auf die Waagschale der Trübsal etwas drauflegt, dann gibt es gleichzeitig mehr Hoffnung, ja, so dass die Waage dann wieder im Lot bleiben kann. Und nicht vergessen, unser Leben auf der Erde ist ein Trainingslager für den Himmel. Soll uns vorbereiten. Hiob sagt es sehr treffend, er sagt, und nachdem diese meine Hülle, dein Körper, zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Die Aussicht darauf, Gott zu sehen, und den werden wir auch sehen, und zwar sofort, wenn wir gestorben sind. Sofort. Das ist das Allererste. Diese Aussicht, die hat sein Leid in den Schatten gestellt, machte es für ihn erträglich. Und ich denke, diese Aussicht, das sollte und könnte auch uns dein Leid, mein Leid eben erträglich machen. In der Ewigkeit bei unserem Herrn werden wir in wunderbarer Weise getröstet werden und ihr habt das hier schon oft gelesen in Offenbarung 21,4 und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Fast wortgleich finden wir diese Verheißung dreimal in der Bibel. Einmal im Jesaja-Buch und zweimal in der Offenbarung. Also er nimmt uns zuallererst mal in seine göttliche Sprechstunde und wird fragen. Jetzt erzähl mal einfach, was da in deinem Leben dir so viel Mühe gemacht hat, so viel Not. Dann kann man sich ausreden. Ja. Und dann wird mit der Zeit alles weg sein. Alles weg sein. Fünftens, der Tod mahnt alle Menschen über ihr Leben und Sterben nachzudenken. Psalm 90, Vers 12. Bekanntes Wort, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das war mein letzter Satz in meiner letzten Beerdigungspredigt. Dieser Satz soll denjenigen warnen, der mit Gott noch nicht im Reinen ist. Es soll ihm vor Augen führen, dass er vielleicht bald vor Gott stehen wird. Und das ist sehr wichtig, dass man das den Ungläubigen sagt. Ich gebrauche dieses Wort bei jeder Beerdigung. Weil es ist so wichtig, denn wo hat man denn Menschen, die vielleicht schon ein Zeugnis gehört haben von dem Verstorbenen, aber nicht selbst den Weg gehen. Aber dieser Satz hat auch Bedeutung durchaus für uns als Christen. Nicht für den einen heißt klug werden, dass er sich bekehren soll, aber für uns, die wir Christus kennen und die ihm unser Leben anvertraut haben, soll er uns anspornen, hier und jetzt ein tadelloses Leben zu führen. Der Gedanke an unser künftiges Leben auf der neuen Erde kann uns fähig machen, Krankheiten und Schmerzen auszuhalten. In einer schwierigen Ehe vielleicht auszuharren, die Kräfte raubende Pflege eines kranken Elternteils, vielleicht Partners oder Kindes, zu verkraften. In einer schwierigen Arbeitsstelle durchzuhalten. Mose blieb Gott treu, denn er sah der großen Belohnung entgegen. Hebräer 11, 26. Und das ist, kommt uns vielleicht seltsam vor, nicht? Dass wir an die Belohnung denken sollen. Nein, das tue ich doch nicht. Wir sind manchmal fremder als Gott wirklich. Gott will tatsächlich, dass wir an die Belohnung denken. Und er spricht von der Belohnung und weist uns darauf hin. Ja, die Belohnung für all das, was Gott in und durch unser Leben wirken konnte. Und da wollen wir doch ja doch gar nicht so armselig wegkommen vor dem Richterstuhl Gottes. Ja. Okay. Wir wurden, wie ich schon sagte, für eine Person und für einen Ort geschaffen. Die Person ist Jesus, der Ort ist der Himmel. Und wenn du Jesus noch nicht kennst und noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen hast, einmal im Himmel zu sein, dann solltest du mit deiner Lebensschuld zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Er hat seine Hand zu dir hinausgestreckt, aber du musst sie ergreifen. Ohne Jesus gibt es keine begründete Hoffnung auf den Himmel. Keine Kirche, kein Sakrament kann uns die Tür zum Himmel auftun. Die Tür ist nämlich der Herr Jesus selbst. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Also durch ihn eingehen. Er ist die Tür. Alle, die Jesus kennen und lieben, werden einmal in dieser neuen Welt zusammen sein. Das stelle ich mir wunderbar vor, herrlich. Wisst ihr, weil die anderen, die wir so gut kennen, auch hier aus der Gemeinde, die haben dann diese Macken gar nicht mehr. Gell? Und was noch besser ist, wir haben sie auch nicht. Ja, dass wir den anderen sind, wir irgendwie auch viel besser zu ertragen. Gell? Ja, das ist schön. Der gewöhnlichste Augenblick auf der neuen Erde wird großartiger sein als die vollkommensten Momente in diesem Leben, sage ich dir. Was wir nicht mehr kennen werden, ist die Angst, dass das Leben enden oder dass eine Tragödie wie eine dunkle Wolke vielleicht unser Leben überschatten könnte. Jesus wird der Mittelpunkt aller Dinge sein und Freude wird wie die Luft sein, die wir einatmen. Und sollten wir einmal jetzt in diesem Leben denken, oh, es kann ja nicht besser werden, dann sollten wir uns daran erinnern, es wird besser werden. Amen.